Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Was bringt die Zukunft? Wir beschäftigen uns in diesem Semester mit Utopien, mit Fortschrittsängsten, mit Fortschrittsideen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich damit für Sie, Semester um Semester solche Vortragsreihen montagsabends im Studium Generale der Hochschule Konstanz zu organisieren. Jetzt kommt der Werbeblock, der gewohnte. Ich weise gerne darauf hin, dass wir in der 22. Folge sind und sollten Sie mal ausnahmsweise in den letzten 12 Jahren montagsabends was anderes zu tun gehabt haben, als hier zu sein, dann können Sie einen Gutteil der Vorträge, die über diese Jahre gehalten worden sind, so knapp 200 sind das mittlerweile, im Internet finden als Hördateien. Manchmal stehen auch die Präsentationen dazu und können sich das anhören, was hier gesagt worden ist. Einfach so. Wo finden Sie es? Zum Beispiel in diesen netten Faltblättern, da ist die Internetadresse angeführt, die Sie eingeben müssen, um auf diese Seiten zu kommen und diese Vorträge sich anhören zu können. Sie müssen Sie nicht online hören, Sie können sie auch herunterladen und dann auf Ihren Abspielgeräten zu Hause, in der Bahn, im Urlaub oder vielleicht irgendwo im Universum sich anzuhören. Und das war eine überaus elegante Überleitung zum heutigen Abend. Wir haben zu Gast Herrn Harald Kirchner, manchen von Ihnen vielleicht bekannt aus Funk und Fernsehen, ein Mann, der ja häufiger im hiesigen Programm des Südwestrundfunks zu erleben und zu sehen ist, in der derzeit genannten Sendung Landesschau aktuell, richtig? Es wechselt so alle halb Jahr zwischen Baden-Württemberg aktuell und Landesschau aktuell, deswegen weiß ich immer nicht so genau, für welches Programm er gerade arbeitet, aber also leicht übertrieben, aber wir hatten mehrere Wechsel über die Jahre, das weiß ich. Wie auch immer, da arbeitet er, ist in der Nachrichtenredaktion des Fernsehens tätig und dort neben den allgemeinpolitischen Themen insbesondere für Verkehrspolitik zuständig. Und da haben Sie ihn womöglich alle schon mal erlebt, wenn es beispielsweise um das Thema Stuttgart 21 geht. Da hat er immer Bericht erstattet und tut das nach wie vor, wenn zum Beispiel irgendwelche Tunnel jetzt durch Gestein gehen, das nicht so ganz haltbar sein soll und keiner hat es vorher gewusst und jetzt weiß man es aber. Also, sowas erfahren Sie dann hochkompetent von Harald Kirchner. Wir hatten ihn schon mehrfach, eigentlich fast jedes Semester zu Gast mit irgendwelchen Vorträgen und heute gibt es uns richtig. Er wird nämlich was erzählen über das Leben, das Universum, das Leben und den ganzen Rest. Und ich glaube, deshalb sind Sie auch gekommen, Sie werden heute Abend die Antwort auf alles bekommen. Auch ich bin gespannt. Und falls er sie nicht gegeben halten sollte in seinem Vortrag, den wir jetzt gleich hören, dann können wir ihn ja danach ein bisschen befragen und kriegen womöglich die Antwort auf alles. Ich mache mal, um die Bilder nachher besser sehen zu können, vielleicht dieses Licht aus und wünsche Ihnen erstmal viel Vergnügen bei dem Vortrag von Harald Kirchner.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein alter Philosophieprofessor hat mal einen Satz gesagt, der bei mir ziemlich hängen geblieben ist. Und er sagte, das Schwierigste in der Philosophie ist, einen neuen Gedanken zu haben. Nun geht es heute in dieser Vortragsreihe um Utopien, Zukunftsvorstellungen, also um das Unerkundete, das Visionäre. Also müsste man da nicht auf neue Gedanken kommen. Das ist ziemlich schwierig. Ich habe mir das Thema Hitchhiker's Guide to the Galaxy ausgewählt, also Science Fiction. Aber es ist keine Science Fiction der üblichen Art, es ist eigentlich eine Satire. Nicht nur eine Satire auf das Genre, sondern ganz unbescheiden eben eine Satire auf das ganze Universum, das Leben und den ganzen Rest. Ich habe da keine neuen Gedanken, aber zumindest andere Gedanken auf diese Themen bekommen. Was mich an dem Thema gereizt hat, war der philosophische Hintersinn, der in diesem Werk drinsteckt. Das ist boshaft und es ist nicht der vordergründige Lacher, der da interessant ist, sondern es ist eigentlich immer der zweite Gedanke nach dem Gag, der einen quasi spielerisch in den Abgrund führt. Und Per Anhalter durch die Galaxis ist so etwas wie ein Kultbuch. Ich habe mal bei einer Talkshow gearbeitet, war das ein eher zwiespältiges Lob, weil das hieß, Kultbuch, gibt es eine hysterische Fangemeinde, dem Rest geht es relativ hintenrum vorbei. Das heißt, das ist ein hochgelobter Quotenkiller, aber beim Hitchhiker's Guide to the Galaxy war das ein bisschen anders. Kurioserweise war das ein Hörspiel ursprünglich der BBC. Man kann sich kaum mehr vorstellen, dass heutzutage Hörspiele zu großer Berühmtheit kommen. Das wurde als Hörspiel bei der BBC Radio 4, das ist das beliebteste Wortprogramm in Großbritannien, da wurde es gesendet. Danach wurde erst ein Roman draus, danach wurde eine Fernsehserie produziert, danach kam dann ein Kinofilm, der vor 6, 7, 8 Jahren rausgekommen ist. Also es hat ganz schöne Wellen geschlagen und eine Szene ist relativ bekannt daraus, die werde ich auch nachher zeigen. Ja, also für diejenigen, die weder Hörspiel noch Roman noch Fernsehserie noch Kinofilm kennen, was gibt es darüber zu sagen? Den ganzen Inhalt zusammenfassen kann man gar nicht. Das ist ein eher episodisches Werk. Das macht aber auch gar nichts, weil es mir um die philosophischen Implikationen dieses Hörspiels und der nachfolgenden Produkten geht. Aber nur mal zur Einführung. Warum ist das Ding so spannend? Also wenn man auf die Charaktere schaut, da spielt mit ein frustrierter BBC-Redakteur, der seine ganzen galaktischen Abenteuer im Schlafanzug und Morgenmantel zu bestehen hat. Dann gibt es den freien Mitarbeiter eines galaktischen Reiseführers, der auf der Erde recherchiert hat und sich aus Versehen eigentlich den Namen eines Autos gegeben hat, also nicht sehr kompetent erstmal ranging. Und dann eine zentrale Figur, Zaphod Beeblebrox, ist der ehemalige Präsident der Galaxis, ausgestattet mit 2 Köpfen und 3 Armen. Aber im Wesentlichen ist es ein hedonistischer, anarchischer Hasardeur, eigentlich das, was man einen Halotri nennt. Also das ganze Personal taugt nicht wirklich zum Heldentum. Das macht es eigentlich ganz charmant. Du mal so zum Anfang, wie startet das Ganze? Die Hauptfigur ist eben besagter, frustrierter BBC-Redakteur, Arthur Dent, und er wacht eines Morgens auf, guckt aus seinem Haus und stellt fest, da steht ein Bulldozer vor der Tür und will sein Haus platt machen. Fand er nicht so gut und rennt also raus, wirft sich vor den Bulldozer und sagt, das könnt ihr nicht machen. Der Bauleiter sagt, ja wieso, also diese Pläne lagen ja seit Monaten aus in irgendeinem Baurechtsamt, aber im Keller, eigentlich war es nicht groß publiziert, er wusste also nichts davon. Nun gut, dann liegt er also vor diesem Bulldozer, dann kommt besagter Freund Ford Prefect, der sich als Außerirdischer entpuppt und sagt ihm, macht nichts mit dem Haus, komm lieber mal in den Pub, wir trinken noch einen Pint, kurz bevor die Welt untergeht. Dann kommt eine kleine philosophische Szene eigentlich, der Arthur Dent überredet den Bauleiter zu sagen, also okay, ich gehe mal kurz in den Pub, könnten Sie sich vor Ihren Bulldozer legen und so lange warten, bis ich zurückkomme. Der Bauleiter verspricht es also, Arthur Dent, offenbar ein Kantianer, sagt, okay, gehen dann in den Pub. Also Sie müssen wissen, Kant, großer Moralphilosoph, Philosoph der Aufklärung, hat einmal einen berühmten Aufsatz geschrieben über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Da sagt er, die Lüge an sich zerstört im Prinzip den gesellschaftlichen Zusammenhalt und hat sogar gesagt in diesem Aufsatz, selbst wenn ein zu Unrecht verfolgter, von einem schrecklichen Unrechtssystem verfolgter Mensch sich bei einem versteckt und Unterschlupf sucht und dann klingelt einer an der Tür, einer der Häscher dieses Regimes und sagt, also ist der Verdächtige denn bei Ihnen? dann sagt Kant, da dürfe man nicht lügen, denn es ist ein Prinzip. Also man müsse selbst in dieser krassen Situation diesen unschuldig Verfolgten aufgrund dieser zentralen Bedeutung des Verbots der Lüge müsse man ausliefern. Das hat Kant den Vorwurf eingetragen, dass er ein moralischer Rigorist sei, war stark diskutiert, aber jedenfalls Arthur Dent verlässt sich darauf, unnötig zu sagen, der Bauleiter war kein Kantianer. Während also Arthur Dent im Pub seinen Pint trinkt, wird sein Haus niedergerissen. Macht aber nichts, sagt ihm sein Freund Ford Prefect, denn gleich geht die Welt ohnehin unter. Warum? Weil nämlich ein interstellarer Bypass gebaut wird und da ist die Erde schlicht im Weg. Die vogonische Bauflotte ist da, will das Ding in die Luft sprengen. Mit dem Argument, naja, die Pläne sind längst bekannt und auf Alpha Centauri lagen die jetzt aus ewig lang und ist nur 4 Lichtjahre entfernt, was wollt ihr eigentlich? Ging also auf der Metaebene ungefähr das ab, was der Arthur Dent eben so passiert. Jedenfalls, es ist nicht weiter wichtig, was mit dem Haus passiert, denn es geht, das ist der Ausgangspunkt der Reise. Die sind dann per Anhalter unterwegs und was ist mit diesem Anhalter auf sich hat mit diesem Büchlein, das zeige ich Ihnen jetzt.
Das ist die Geschichte des Reiseführers per Anhalter durch die Galaxis. Er ist vielleicht das bemerkenswerteste Buch, das die großen Verlage von Ursa Minor herausgebracht haben. Bestimmt aber ihr absoluter Verkaufshit. Er ist verbreiteter als der himmlische hinkende Bote, verkauft sich besser als 53 neue Sachen, die man bei Schwerelosigkeit machen kann und ist vielleicht lustiger als Ödem Zellulitis 3 philosophische Supererfolge, wo Gott sich irrte, noch ein paar von Gottes größten Irrtümern und wer zum Teufel ist dieser Gott eigentlich? In vielen der etwas weniger bildungswilligen Zivilisationen an den äußeren Rändern der Galaxis hat der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis die große Enzyklopädie Galactica, das Standardnachschlagewerk über alles Wissenswerte, längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und eine Menge Angaben sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren und viel langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Einband die Worte "Keine Panik" in großen, freundlichen Buchstaben.
So, soweit zunächst einmal. Das ist also der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis. Also wie gesagt, Sie haben es gehört, das meistverkaufte Buch in der Galaxis aus zwei Gründen ist billiger als die Encyclopedia Galactica und eben steht Don't Panic drauf. Das ist insofern bemerkenswert, weil es uns in eine ganz aktuelle gesellschaftliche Diskussion führt, denn heute ist immer mehr von der postfaktischen politischen Kultur die Rede. Wenn man also einen Reiseführer hat, der zwar seine Mängel hat, aber billiger ist und vor allem eben das Bedürfnis befriedigt, irgendwie gut aufgehoben zu sein, dann sind wir da genau drin. Also es geht nicht mehr um die nachprüfbaren Fakten, die stehen nicht im Vordergrund der Debatte, sondern das Gefühl derer, die an der Debatte teilnehmen. Die besten Beispiele sind jetzt zum Beispiel die Wahlkampagne von Donald Trump oder auch die Strategie der AfD. Die wird dann verbrämt mit der Formulierung, man muss die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen. Und derweil macht man mit sachlich unsoliden Behauptungen Stimmung und Politik. Also der Reiseführer, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ködert den Kunden vor allem mit dem Versprechen, in einem höchst unübersichtlichen und gefährlichen Universum für ein wenig Sicherheit und Vertrautheit zu sorgen. Ich möchte noch das Vorspiel zur großen Szene, über die eigentlich alle berichten, die mit diesem Werk zu tun hatten. Jetzt muss ich nur noch dieses Ding da rauskriegen. Schwupps. So, eject. Das ist ein bisschen bevor wir dazukommen, es gibt eine ganz entscheidende Szene in diesem Werk, die spiele ich Ihnen gleich vor. Ich muss noch ein bisschen Disc-Jockey machen, das ist mit diesen Geräten ein wenig umständlich, aber das ist eine alte Technik, heute geht es online. Sie merken das auch an dieser Serie, sie ist in den 80er Jahren verfilmt worden, das Buch ist in den 18. Hörspiel in 80er Jahren produziert worden, es gab auch eine deutsche Version davon und diese Fernsehserie hat immerhin unser damaliger Süddeutscher Rundfunk synchronisiert. So. Okay. Also, es geht in diesem Vorspiel zu der wesentlichen Szene, um die es geht, um die ganz zentrale Frage, die auch im Titel dieses Vortrages steht, das Leben, das Universum und der ganze Rest, je nachdem, wie man es übersetzt. The question about life, universe and everything. Die Frage hatte nicht nur die Menschheit, sondern die Bevölkerung des ganzen Universums umgetrieben. Und was macht diese Bevölkerung? Das zeige ich Ihnen jetzt.
Mit dem Tragen von Digitaluhren. Vor vielen Millionen Jahren hing es einer Rasse hyperintelligenter, pandimensionaler Wesen dermaßen zum Hals raus, sich ewig über den Sinn des Lebens rumzuzanken, dass sie beschlossen, sich auf ihre vier Buchstaben zu setzen und das Problem ein für alle Mal zu lösen. Und zu diesem Zweck bauten sie sich einen kolossalen Supercomputer namens Deep Thought, der so wahnsinnig intelligent war, dass er, noch ehe seine Datenspeicher überhaupt miteinander verbunden waren, mit "Ich denke, also bin ich" den ersten Kernsatz von sich gab und bereits dabei war, die Existenz der Schokoladenpuddings und der Einkommensteuer voneinander abzuleiten, ehe es jemandem gelang, ihn auszuschalten.
Du brauchst keine Angst zu haben.
Erst nachdem Deep Thought mit dem gesamten Wissen des Universums programmiert worden war, näherten sich ihm zwei Männer, die aus der Mitte ihres Volkes ausgewählt worden waren.
Wie heißt die große Aufgabe, zu der ich, Deep Thought, der zweitgrößte Computer im Universum aus Zeit und Raum, von euch erschaffen worden bin?
Deine Aufgabe, oh Computer...
Nein, warte einen Moment. Hat er gerade gesagt, der zweitgrößte?
Oh Deep Thought, bist du nicht der, als den wir dich geschaffen haben, der größte, der stärkste Computer aller Zeiten?
Ich habe mich selbst als den zweitgrößten bezeichnet und das bin ich auch.
Das will ich geklärt haben.
Oh, Deep Thought, bist du denn kein größerer Computer als Milliard Gargantufix, der in einer Millisekunde alle Atome eines Sterns zählen kann?
Er, Milliard Gargantufix, der reinste Rechenschieber, nicht der Rede wert.
Und bist du denn kein ausgebuffteres Streithirn als der große, hyperlogische, allwissende Neutronenzänker von Ciceromicus 12?
Der allwissende Neutronenzänker könnte einem arcturanischen Mega-Esel alle vier Beine wegdisputieren. Aber nur ich könnte ihn hinterher noch zu einem Spazierritt überreden.
Also, wo liegt denn das Problem?
Es gibt kein Problem. Ich spreche von keinem anderen als dem Computer, der nach mir kommen wird.
Sag mal, können wir jetzt weitermachen und endlich die Frage stellen?
Von mir aus?
Oh, großer Computer, die Aufgabe, für deren Lösung wir dich gebaut haben, lautet so. Wir wollen, dass du uns die Antwort sagst.
Die Antwort? Worauf?
Auf das Leben.
Auf das Universum.
Und einfach alles.
Knifflig.
Aber kannst du sie uns geben?
Ja, ich kann sie euch geben.
Du meinst, es gibt eine Antwort? Eine einfache Antwort?
Ja, auf das Leben, das Universum und alles. Es gibt eine Antwort darauf.
Endlich werden wir eine Antwort bekommen.
Aber ich muss darüber nachdenken.
So. Er muss drüber nachdenken. So, ist natürlich eine bemerkenswerte Maschine, die gleich mit dem Satz "Ich denke, also bin ich" daherkommt. Das ist natürlich ein berühmter Satz von René Descartes, ein Philosoph aus dem 17. Jahrhundert. Ich denke, also bin ich, das ist die Grundlage der Erkenntnisfähigkeit aus Sicht Descartes. Insgesamt ist die ganze Situation ziemlich boshaft, denn der Computer ist nicht irgendein Kasten, sondern Er hat die Anmutung eines Tempels, ist groß, hat auch diese Form, Feuerchen brennen daneben. Und die Leute, die zu ihm hinkommen und diese Frage stellen, sind nicht irgendwelche normalen Leute, sondern das sind, sehen eher aus wie Priester. Das heißt, diese Maschine wird quasi wie ein göttliches Wesen behandelt. Und das heißt, wir haben schon es mit einer eher religiösen Betrachtung zu tun, also einer Religion, die an die Technik glaubt. Und dieser Computer Deep Thought, also der tiefe Gedanke, rechnet also 7,5 Millionen Jahre an dieser Frage nach dem Leben, dem Universum und allem herum. Schließlich ist er fertig und bereit, die Frage zu beantworten. Und das ist das nächste Stück, das ich Ihnen vorführe. Und dann erzähle ich Ihnen nachher ein bisschen mehr. Es fängt an. Er muss noch rechnen. Der Computer ist noch nicht so gut wie Deep Thought. Er rechnet immer noch. DVDs und Computer sind natürlich etwas heikle Maschinen. 1358, das heißt, wir sind 1303, haben es gleich.
Guten Abend.
Zu geben?
Bin ich.
Jetzt?
Jetzt.
Mann.
Ich glaube allerdings nicht, dass sie euch gefallen wird.
Das macht nichts. Wir müssen sie erfahren.
Na schön.
Was ist?
Sie gefällt euch bestimmt nicht.
Sag's uns.
Die Antwort auf die große Frage.
Ja?
Nach dem Leben, dem Universum und allem.
Ja?
Lautet.
Ja.
Lautet.
Ja.
42. Das war eine sauschwere Aufgabe.
42? Ist das alles, was du nach 7,5 Millionen Jahren vorbringst?
Ich glaube, das Problem ist, dass euch nie richtig klar war, wie eigentlich die Frage lautet.
Aber es war doch die große Frage. Die letzte aller Fragen nach dem Leben, dem Universum, nach einfach allem.
Ja, aber was ist das eigentlich?
Was? Na, einfach alles. Verstehst du? Einfach alles.
Genau. Ihr müsst erst einmal wissen, wie die Frage wirklich lautet, um zu wissen, was die Antwort bedeutet.
Na schön. Könntest du uns bitte sagen, wie die Frage lautet?
Knifflig.
Aber kannst du es uns sagen?
Nein. Aber ich werde euch sagen, wer das kann.
Sag's uns.
Wer denn?
Ich spreche von keinem anderen als von dem Computer, der nach mir kommt. Einem Computer, dessen simpelste Funktionsparameter zu berechnen, ich nicht würdig bin. Und doch will ich ihn euch entwerfen. Einem Computer, der die Frage nach der letzten aller Antworten berechnen kann. Einen Computer von so unendlicher und unerhörter Kompliziertheit, dass das organische Leben selbst einen Teil seiner Arbeitsmatrix bilden wird. Und ihr selber sollt neue Gestalt annehmen und in den Computer eingehen, um sein 10-Millionen-Jahre-Programm zu steuern. Ja, ich werde euch diesen Computer entwerfen.
Was für ein dusseliger Name.
So, nun weißt du Bescheid.
So, jetzt wissen Sie Bescheid. Ja. Geglückt. Ja, also aus dieser Geschichte entspinnt sich ja ein ganzer Kosmos von philosophischen Fragestellen. Zunächst einmal ist es eine sehr hübsche Persiflage auf eine sehr technikgläubige Zeit. in der manche glauben, dass man eine zutiefst menschliche Frage einfach einer Maschine stellen kann. Dass man also annimmt, dass man Sinnfragen, die schon fast religiöse Bezüge haben, einfach ausrechnen könnte. Je größer also die Rechenleistung eines Computers, desto eher ist eine Antwort auf die Frage zu geben, denken sich diese Leute, doch eigentlich entzieht sich solch eine Frage genau einem Rechenprozess. Aber das ist eine Weltsicht, die durchaus auch in Naturwissenschaften vorherrscht. Die Analogie zwischen Computer und Gehirn ist ja immer wieder da. Und die Frage, ob man nicht solche Fragen einfach ausrechnen kann, die wird immer wieder aufgeworfen. Der Hauptgag ist natürlich, dass die 42, also wenn man eine Maschine rechnen lässt, dann kommt halt eine Zahl bei raus. Das ist eben auch die Antwort auf den Fehler, den man macht, wenn man eine Frage technischer, nicht technischer Natur oder statistischer Natur einer Maschine stellt. Die eigentliche Boshaftigkeit der Szene steckt allerdings nicht in der Antwort, sondern darin, dass der Computer ironischerweise einen anderen Denkfehler in den Mittelpunkt stellt, nämlich, dass die Frage ziemlich dämlich gestellt worden ist. Nun klingt die Frage nach dem Leben, dem Universum und einfach alles, die klingt schon trivial genug, so wie sie gestellt ist in ihrer Holprigkeit. Aber dahinter verbirgt sich natürlich die Grundfrage nach dem Sinn des Lebens. Und Douglas Adams, der Autor, sagt mit dieser kleinen Szene ja eigentlich nur, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens ziemlich dämlich ist. Das klingt jetzt ungeheuerlich, weil seit Tausenden von Jahren beschäftigen sich die Menschen mit dieser Frage. Und die einfach so abzutun, ist natürlich schon ein starker Tobak. Tatsächlich wirft die Frage nach dem Sinn des Lebens ein logisches Problem auf. Denn wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, unterstellt man ja eigentlich bereits, dass es einen Sinn gibt. Das heißt, man fragt nicht, ob es einen gibt, sondern schon konkret, welchen es gibt. Das heißt, man hat den zweiten Schritt schon vor dem ersten getan. Die Frage impliziert bereits einen Teil der Antwort. Rein logisch gesehen ist die Frage nach dem Sinn also zunächst mal sinnlos. Die Frage ist schlicht selbstreferenziell, man dreht sich im Kreise. Douglas Adams macht schon in der etwas hilflosen Formulierung der Frage, die man dem Computer Deep Thought stellt, deutlich, das ist eine wenig konkrete Formulierung, die aber auch die Hilflosigkeit der Fragesteller offenbart. Adams lässt einige der eher skurril wirkende Leute diese Frage stellen, da kommen noch Philosophen dazu, das habe ich jetzt nicht gezeigt, die noch schlimmer drauf sind. Aber tatsächlich hat sich die Menschheit immer mit Sinnfragen befasst, allerdings konnte man nie eine allgemein verbindliche Antwort bieten, eine jedenfalls, die nicht mit Religion oder anderen Glaubensbekenntnissen in Verbindung steht. Und die Holprigkeit der Frage ist auch die ironische Referenz daran, wie in den Naturwissenschaften mit diesen Fragen teilweise umgegangen wird. Adams hat sich sehr stark mit naturwissenschaftlichen Fragen auseinandergesetzt und er hat es allerdings vermieden, Szenarien auszumalen, in denen ganz ernsthaft die Was-wäre-wenn-Fragen pseudowissenschaftlich beantwortet werden. Er hat sie nur philosophisch boshaft gestreift. Im Hitchhiker's Guide wimmelt es nur so von wissenschaftlichen Anspielungen. Zum Beispiel hat eines der Raumschiffe auch einen unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb, den Improbable Improbability Drive. Der funktioniert nach dem Motto, dass das Unwahrscheinlichste, was sich denken wird, auch das ist, was eintreten wird. Und dafür gibt es dann in diesem Hörspiel oder Buch, je nachdem in welcher Form man es konsumiert, einige Beispiele. Adams Umgang mit der Wissenschaft ist vor allem ein Umgang mit dem Phänomen, wie moderne Wissenschaften, Naturwissenschaften quasi als Ersatzreligionen betrachtet werden. Zweifellos hat das insbesondere, trifft es auf die Physik zu, die hat erstaunliche Resultate hervorgebracht. Die Wissenschaft an sich ist uralt, schon die Griechen haben sie betrieben, aber einen wirklichen Aufschwung hat sie ja im 19. Jahrhundert genommen, als es eben erstmals die technischen Möglichkeiten gab, komplexe Experimente durchzuführen. Also sowohl der Blick ins All wie auch der durchs Mikroskop hat unseren Blick auf die Welt natürlich gravierend verändert. Spannend an der Physik ist, dass sie für außerhalb stehende Betrachter einerseits geradezu fantastische Theorien entwickelt, die von Laien nicht mehr durchschaut werden können, und dass ihre experimentellen Ergebnisse gleichzeitig eine Entsprechung in der erfahrbaren Welt haben. Was nicht heißt, dass die Physik auch nur annähernd die Fragen beantworten kann, mit denen sie sich selbst beschäftigt. Das hat sie mit der Philosophie im Übrigen gemein. Die Verknüpfung von komplexen Themen und konkret sichtbaren Ergebnissen, die beflügelt natürlich die Fantasie. Und so ist vielleicht auch zu erklären, warum es keine geradezu inflationäre Produktion von Science Fiction gibt. Allerdings noch spannender, wie die Physiker selbst und die Gesellschaft mit den Theorien umgehen. Das ist ein wirklich zentrales Thema bei ihm in diesen Werken. Einstein zum Beispiel wird ja aufgrund seiner Relativitätstheorie wie ein Heiliger verehrt. Also da hat man ein ganz anderes Verhältnis. Man hat ja sogar sein Gehirn aufbewahrt. Also das hat schon fast Dimensionen, die wenig rational klingen. Man traut der Physik zu, tatsächlich alle Fragen nach unserem Herkommen, nach der Zusammensetzung der Welt und nicht zuletzt nach der Entstehung des ganzen Universums zu beantworten. Das ist eine ganze Menge, was man da von einer einzelnen Wissenschaft erwartet. In den letzten Jahren ist sogar von der Erforschung eines sogenannten Gottesteilchens die Rede gewesen, das Higgs-Boson-Teilchen, das offenbar der letzte Stein zur wahren Erkenntnis sein soll. Der Wissenschaftler Higgs übrigens lehnt diesen Begriff Gottesteilchen ab. Der ist da sehr viel bescheidener, so wie die Physiker insgesamt eher bescheiden im Umgang mit ihren Thesen sind. Die Thesen an sich sind es natürlich keineswegs. Es gehört eben auch zu den Phänomenen der Naturwissenschaften, dass sie wissenschaftlich höchst seriös auftreten. Immer nach dem Motto, eine Theorie kann nicht verifiziert werden, sondern allenfalls falsifiziert. Das heißt, man kann sie nicht beweisen, man kann nur eine Theorie widerlegen. Sprich, eine Theorie kann nie absolute Wahrheit sein, weil das voraussetzen würde, dass man zu einer letztgültigen Wahrheit kommen könnte, was heute wissenschaftstheoretisch eigentlich keiner mehr wirklich behaupten würde. Das heißt, eine Theorie ist immer nur ein Näherungswert gegenüber dem, was man als Wahrheit bezeichnen könnte. Also im Prinzip das Gegenteil, das, was die Kameraden da von ihrem Computer verlangt haben. Das ist übrigens reine Wissenschaftstheorie, sprich Philosophie, und das, was ich da erzählt habe, sind Thesen von Karl Popper, einem Philosophen. Das heißt, die Theorie, wie naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wie mit denen umgegangen werden sollten, kommen natürlich nicht aus den Naturwissenschaften, sondern aus der Philosophie. Eine Theorie muss nach dem so entwickelten naturwissenschaftlichen Standard Phänomene in der Realität erklären, darf also nicht in Widerspruch zu diesen Phänomenen stehen und sie muss Voraussagen machen, die sich durch ein Experiment bestätigen lassen. Schließlich gilt jede Theorie nur so lange, bis eine andere Theorie sie ablöst, wenn sie denn schlüssiger ist als die alte. Das klingt sehr bescheiden, doch wenn der Urknall eine Zeit lang als gesicherte Erkenntnis galt, zumindest im populären Umfeld, dann war das etwas kühn, denn der Urknall war eben auch nur die logische Folge von Theorien, für die es Experimente gab, die Hinweise auf die mögliche Richtigkeit dieser Theorien gegeben haben. Also eine Antwort auf die Frage, was sie nun vor dem Urknall gewesen sein könnte, die blieb man freilich schuldig, schlicht, weil das nicht mehr Teil der Theorien war. Ich zitiere den Physiker Stephen Hawking: Man kann den Urknall und alle Ergebnisse davor aus der Theorie ausklammern, weil sie sich auf das, was wir beobachten, nicht auswirken können. Das heißt, weil man keine beobachtbaren Daten für das Sein vor dem Urknall hat, sind sie auch für die Schlüssigkeit der Theorie nicht relevant. Im Urknall verlieren alle physikalischen Gesetze ihre Gültigkeit. So schreibt Hawking und so kann man es allgemein nachlesen. Also ich möchte mich nicht groß weiter über Physik ausbreiten, sie ist schlicht nicht mein Fachgebiet, aber es ist schon atemberaubend, mit welcher Kühnheit da Weltmodelle konstruiert werden und alle paar Jahre wieder neu konstruiert werden müssen. All das bringt uns natürlich der Frage nicht näher, was denn der Sinn des Lebens sein könnte. Douglas Adams spielt natürlich mit genau dieser Frage und macht sich über diese Frage selbst lustig, indem er sie an diesem Punkt auf ihre rein logische Dimension reduziert, sondern dadurch wird sie eben komisch. Adams wollte wohl mit der Zahl 42 eine möglichst banale Zahl nehmen, eben nicht die 3, weil aller Dinge 3 sind, nicht die 7, weil sie religiös konnotiert ist, oder irgendeine andere Zahl, die in irgendwelchen Kontexten auftaucht. Also offenbar versuchte er, die 42 schien ihm eine hinreichend banale Zahl zu sein, um sie in diesem Kontext zu verwenden. Was aber geschieht im Buch, nachdem der Computer die unbefriedigende Antwort 42 gegeben hat? Wir haben es ja gerade gesehen. Es wird genau das gemacht, was man macht, wenn man das prinzipielle Problem nicht erkannt hat. Man baut einfach einen größeren Computer, der das dann irgendwie leisten soll. Das heißt, man geht eigentlich analog vor, nur mit mehr Rechenleistung. Ob das das Rätsels Lösung ist, wenn man sozusagen den falschen Schraubenschlüssel nimmt oder das Runde in ein eckiges Loch versucht zu hämmern, das kann man sich ausrechnen. Also, Charaktere im Buch, sie bauen einen größeren, leistungsfähigen Computer nach dem Motto, viel hilft viel. Das ist dann, wir haben es gesehen, die Erde, Schmankerl dabei, Computer Erde wird von den Menschen als Teil des Rechenprozesses bewohnt, so scheint es zumindest. Die eigentlichen Betreiber der Erde, also dieses Computers, sind Mäuse. Ist ein ganz hübscher Einfall. Douglas Adams spielt hier auch mit einer ganz zentralen Frage, die in der Philosophie und den Naturwissenschaften diskutiert wird, nämlich, ist es theoretisch möglich, wenn man alle Naturgesetze entdeckt hat, das ganze Universum, also auch den Ausgangspunkt und die Frage, wohin alles steuert, dass diese Fragen also tatsächlich naturwissenschaftlich beantwortet werden können. Ich habe es vorher angedeutet, wenn man sich schon salopp gesprochen mit Gottesteilchen beschäftigt, dann ist der Anspruch, die Welt in Gänze erklären zu können, relativ hoch. Kleiner Beleg, wie wichtig den Menschen die Aufklärung solcher Fragen ist, sein Blick darauf, wie viel man bereit ist auszugeben für die Klärung solcher Antworten. Zum Beispiel der Teilchenbeschleuniger CERN ist eigentlich so eine Maschine, mit der man so etwas versucht auch rauszukriegen. Hat immerhin 3,7 Milliarden gekostet. Der jährliche Betrieb, habe ich einer Quelle entnommen, kostet 4,3 Milliarden. Allein der Strom für die letzten Experimente kostet 16 Millionen. Oder ein anderes Beispiel ist KIT, Karlsruher Institut für Technologie. Dort hat man eine Neutronenwaage in Betrieb genommen, Kostenpunkt 60 Millionen. Das heißt, Grundlagenforschung in der Physik ist der Menschheit eine ganze Menge Geld wert. Freilich, diese Aussage relativiert sich ein bisschen dahin, wenn man das Werbebudget von McDonald's nimmt, das ist jährlich eine halbe Milliarde Euro. Gemessen daran ist natürlich physikalische Grundlagenforschung fast ein Schnäppchen. Natürlich heißt es auch, alle physikalischen Grundlagenforschungen dienen irgendwann dem täglichen Leben. Das Smartphone wäre ohne das nicht zu bauen gewesen. Insofern ist dafür immer eine Erklärung da. Aber letztendlich geht es schon um die Klärung ganz grundsätzlicher Menschheitsfragen, die man glaubt, mit dieser Wissenschaft erklären zu können. Manche Physiker begeben sich da durchaus auch auf das Gebiet der Philosophie und der Theologie. Denn es sind ja nicht nur Medien, die da sowas sensationsgierig aufnehmen und Begriffe wie Gottesteilchen verwenden, sondern tatsächlich beschäftigen sich Physiker mit diesen Fragen auch. Zum Beispiel der erwähnte Physiker Stephen Hawking ist ja berühmt genug und der hat da durchaus Erkenntnisse für sich zusammengereimt. Also Hawking forschte auch darüber, ob es einen Urknall nun gegeben hat oder nicht. Oder ob es ein anderes Konzept gibt, wenn das Universum einen Anfang gehabt hat, dann, so spekuliert Hawking, dann ist es auch denkbar, dass ein Schöpfer dieses Uhrwerk, wie er sagt, aufgezogen, also ist jetzt meine Formulierung, aufgezogen hat und dann sich hat entwickeln lassen. Was aber, wenn das Universum keinen Anfang hat? Dann zitiere ich nun mal Hawking. Doch wenn das Universum wirklich völlig in sich selbst abgeschlossen ist, wenn es wirklich keine Grenze und keinen Rand hat, dann hätte es auch weder Anfang noch ein Ende. Es würde einfach sein. Wo wäre da noch der Raum für einen Schöpfer? Also das heißt, da wird aus einer physikalischen Erkenntnis durchaus eine religiös-theologische Erkenntnis daraus geschöpft. Dieser Gedanke knüpft übrigens an die griechische Philosophie, an Aristoteles, hat an den Anfang der Welt einen unbewegten Beweger gestellt. Das ist ein relativ analoges Bild, wie es auch Hawking verwendet. Also das heißt, die griechische Philosophie gibt unseren modernen Wissenschaftlern durchaus das argumentative Rüstzeug an die Hand, um auch philosophische Fragen anzugehen. Gott ist für Aristoteles so eine Art Initialzündung für die Entwicklung der ganzen Welt und Gott ist damit eine logische Größe, keine religiöse Figur. Hawkins Gottesbegriff geht eigentlich in dieselbe Richtung. Denn wenn das Universum ein geschlossenes System wäre, wenn auch gleichzeitig grenzenlos, dann gibt es eben kein Außerhalb des Universums, dann gäbe es eben, wie Hawking sagt, auch keinen Platz für einen Gott, der das Ganze anschieben könnte, weil es ein geschlossenes System ist. Bei Hawking und Aristoteles haben wir von Gott als einer logischen Größe gehört und er ist nur funktionaler Bestandteil eines Systems. Religiöse Gottesvorstellungen sind natürlich viel weitgehender, vor allem werden aus ihnen ja auch moralische Regeln abgeleitet. Im Hitchhiker's Guide to the Galaxy wird mit diesen Fragestellungen immer wieder gespielt. Da treffen dann reale Götter auf ihre eigenen logischen Probleme. Auf sein Beispiel möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ich möchte allerdings noch eine Anekdote vorausschicken, die stammt auch wiederum von Hawking, der dieses Verhältnis Religion-Wissenschaft sehr hübsch beleuchtet. Er beschreibt, dass es im Vatikan eine große Konferenz gab, in der sich Wissenschaftler mit Theologen eben getroffen haben, wo physikalische Vorträge gehalten worden sind. Und Hawking hat bei dieser Veranstaltung offenbar eben über die Problematik des Urknalls und eventuell seiner Nicht-Existenz gesprochen. Nach der Konferenz gab es dann eine Audienz beim Papst und da möchte ich nochmal den Hawking zitieren. Der Papst sagte uns, es spreche nichts dagegen, dass wir uns mit der Entwicklung des Universums nach dem Urknall beschäftigen. Wir sollten aber nicht den Versuch unternehmen, den Urknall selbst zu erforschen, denn er sei der Augenblick der Schöpfung und damit das Werk Gottes. Ich war froh, dass ihm der Gegenstand des Vortrages unbekannt war, den ich gerade auf der Konferenz gehalten hatte. Ich hatte keine Lust auf das Schicksal Galileis. Also für diejenigen, die die Geschichte Galileis nicht kennen, Galilei war ein Physiker, Philosoph, Gelehrter im 17. Jahrhundert. Er vertrat das heliozentrische Weltbild des Kopernikus und die These, dass sich die Erde um die Sonne dreht, war der katholischen Kirche damals noch recht suspekt. Galileo wurde vor ein Inquisitionsgericht gestellt, wo er seine Thesen widerrufen sollte. Das hat er dann auch gemacht, weil er ungern gefoltert und umgebracht werden wollte. Trotzdem hatte man ihn für den Rest seines Lebens unter Hausarrest gestellt. Allerdings, die katholische Kirche hat ihn rehabilitiert. Wissen Sie wann? Weiß jemand, wann die katholische Kirche Galileo relativiert hat? Genau, 1992, also da kann man von Entschleunigung reden, also das ist eine ganz andere Zeitdimension. Also, natürlich spielt Gott auch eine Rolle im Hitchhiker's Guide. An mehreren Stellen taucht er gleich auf, mal wird er nur erwähnt, dann die drei größten philosophischen Bestseller sind ja am Anfang genannt worden, die größten Irrtümer Gottes, mehr von Gottes Irrtümern und wer ist dieser Gott überhaupt? Naja, mal tauchen nordische Götter in diesem Hörspiel auf, eine der Figuren flirtet mit ihm, weil Thor einfach ein sexy, maskuliner Typ ist, Seyfried Beeblebrox besucht einen Mann, den man für Gott hält, auf einem Planeten. Der wohnt dort in einer baufälligen Hütte und das Bemerkenswerte ist, er weiß von seiner Göttlichkeit gar nichts, sondern beschäftigt sich mehr mit seiner Katze. Das ist ein ganz hübsches Konzept, dass sozusagen Göttlichkeit von Gott nicht erfahren ist. Also das ist auch ein logischer Trick, den er da anwandt, auch ganz charmant. Und im Restaurant am Ende des Universums taucht in letzter Sekunde vor dem Untergang der Welt auch ein Prophet einer Sekte auf. Es ist eine ziemlich boshafte Ironie, denn kurz vor dem Weltuntergang kann man nicht mehr furchtbar viel prophezeien. Die Zeit ist einfach rum. Ich möchte aber jetzt, und dazu muss ich wechseln, wieder eine kleine Szene vorspielen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil es geht um die Kommunikation im Universum. Und da hat Douglas Adams eine ganz hübsche Idee gehabt, die anders ist als bei Raumschiff Enterprise. Die behelfen sich ja relativ einfach mit all ihren Wesen außerhalb der eigenen Galaxis. Die können nämlich alle Englisch, was von Vorteil ist. Douglas Adams hat da eine etwas andere Theorie entwickelt. die ich Ihnen vorführe, sobald der Apparat diese Scheibe gefressen hat. Der das Haus des armen Arthur Dent abreißen wollte. Wir haben es gleich. Es sind nicht 7,5 Millionen Jahre, sondern nur wenige Sekunden.
Was machst du da?
Ich bereite mich auf den Hyperraum vor. Es ist ziemlich unerfreulich. So, als wärst du betrunken. Dran,
genau. Was ist unerfreulich dran, laut zu
sein? Denk mal an den nächsten Tag. Also, leg dich hin, auf den Rücken. Und tu deine Füße auf das Handtuch. So.
Was?
Ja, mach's einfach. Los!
Das gehört noch nicht dazu, aber es
etwa so?
Prima. Und jetzt? Warte.
Entschuldige, Ford, aber was genau macht eigentlich der Fisch in meinem Ohr?
Er übersetzt für dich. Schau im Buch unter Babelfisch nach.
Das ist der Hitchhiker.
Was passiert denn jetzt?
Wir fliegen in den Hyperraum.
Der Babelfisch ist klein, gelb und blutegelartig und wahrscheinlich das eigentümlichste im ganzen Universum. Er lebt von Gehirnströmen, wobei er alle unbewussten Denkfrequenzen aufnimmt und dann auf telepathischem Wege eine Matrix ausscheidet, die aus den bewussten Denkfrequenzen und Nervensignalen gebildet ist, die er aus den Sprachzentren des Gehirns empfängt. Der praktische Nutzeffekt der Sache ist, dass man mit einem Babelfisch im Ohr augenblicklich alles versteht, was einem in irgendeiner Sprache gesagt wird. Die Sprache, die man hört, wird durch die Gehirnstrommatrix entschlüsselt. Nun ist es aber verdammt unwahrscheinlich, dass sich sowas wahnsinnig Nützliches rein zufällig entwickelt haben sollte. Und so sind viele Denker zu dem Schluss gekommen, den Babelfisch als letzten und entscheidenden Beweis dafür anzusehen, dass Gott nicht existiert. Die Argumentation verläuft ungefähr so. Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sagte Gott. Denn ein Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sagte der Mensch, der Babelfisch ist doch eine Offenbarung deiner Existenz, nicht wahr? Er beweist, dass es dich gibt und deshalb gibt es dich nicht. Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Ach du lieber Gott, sagte Gott, daran habe ich gar nicht gedacht. Und löste sich prompt in ein Logikwölkchen auf. Na, das war ja einfach, sagte der Mensch und beweist, weil es gerade so schön war, dass Schwarz gleich Weiß ist und kommt auf dem nächsten Zebrastreifen unter die Räder. Mittlerweile hat der arme Babelfisch dadurch, dass er alle Verständigungsbarrieren zwischen den verschiedenen Völkern und Kulturen niederriss, mehr und blutigere Kriege ausgelöst als sonst jemand in der ganzen Geschichte der Schöpfung.
So, das ist also der Babelfisch. Das ging jetzt verdammt schnell, diese logische Erklärung, die da aufgefächert worden ist. Da steckt eine ganze Menge drin. Wieder ein kleiner Kosmos. Und vor allem eines zum Beispiel, der ontologische Gottesbeweis, wie er im Mittelalter propagiert worden ist. Und dieser wird auch noch mit dem anthropischen Prinzip, das heute im Schwange ist, auch noch miteinander verwoben. Ich will es mal aufdröseln. Vor allem im Mittelalter wurde darüber diskutiert, ob man die Existenz Gottes beweisen kann. Dabei taten sich vor allem Kirchenlehrer wie Anselm von Canterbury oder Thomas von Aquin vor, beides hohe geistliche Würdenträger. Und der berühmteste Beweis ist der sogenannte ontologische Gottesbeweis. Er funktioniert ungefähr so. Jeder Mensch, selbst der Tor und der Ungläubige, muss Gott als etwas, über das hinaus Größeres nicht gedacht werden kann, verstehen. Also existiert im menschlichen Geiste die Idee Gottes als des absolut Größten, wobei unter Größe eben nicht ein quantitatives Verhältnis, sondern die größtmögliche Fülle an Seinsmöglichkeiten verstanden wird. Und nun die Schlussfolgerung. Wenn Gott im Verstande existiert, dann muss er auch in der Wirklichkeit existieren, denn nur im Verstande existieren ist geringer, als im Verstande wie auch in der Wirklichkeit zu existieren. Dem bloß vorgestellten Gott würde eine Vollkommenheit, nämlich das Sein, mangeln. Gott als das denkbar Größte muss demnach auch in der Wirklichkeit sein. Es existiert also ohne Zweifel etwas, über das hinaus man nichts Größeres denken kann, sowohl im Verstande wie in der Wirklichkeit. Also etwas verkürzt wiedergegeben, könnte man sagen, wenn man etwas Vollkommenes denken kann, dann muss es auch existieren, denn wenn es nur in Gedanken existiert, wäre es nicht vollkommen, also muss es auch sein. Das ist ungefähr der ontologische Gottesbeweis. Dieser Beweis fand ebenso breite Anerkennung wie auch Kritik. Immanuel Kant hat ihn durchaus kritisiert und er sagte, wenn man sich 100 Taler vorstellt, dann sind sie in der Vorstellung nicht weniger wert als in der Realität. Das sind einfach zwei Paar Stiefel. Aber das eigentliche Problem mit dem ontologischen Gottesbeweis ist so ziemlich dasselbe wie mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Beide funktionieren als Argumente nur dann, wenn man bereits voraussetzt, dass es ein göttliches Prinzip gibt oder eben einen Sinn gibt. Sprich, man dreht sich wieder im Kreis, man macht den zweiten Schritt vor dem ersten. Denn warum sollte ein Gott existieren, nur weil ich ihn denken kann? Dieses Argument ist nur zwingend, wenn man eine göttliche Vollkommenheit voraussetzt. Tut man das nicht, funktioniert das Argument nicht. Der Dialog mit Gott bei Douglas Adams funktioniert ähnlich, er spielt aber noch mit dem Problem Glauben kontra Wissen. Gott ist in diesem Diskurs eben ein religiöser Gott. Es ist nicht nur der logische Gott, der quasi nur etwas anschiebt, nur eine Größe sozusagen der Impulsgeber ist, sondern ein religiöser Gott. Der basiert oder seine Autorität basiert auf dem Glauben. Die menschliche Gewissheit für die Existenz des christlichen Gottes ist eben das Resultat des Glaubens, sprich man braucht keinen weiteren Beweis für seine Existenz. Bei Douglas Adams kommt nur das sogenannte anthropische Prinzip oder auch das sogenannte Design-Argument ins Spiel. Dieses Argument für die Existenz Gottes wird gerne auch in Naturwissenschaften diskutiert. Es funktioniert etwa so: Die Welt ist unheimlich komplex. Alles, die ganze Natur ist so raffiniert aufeinander abgestimmt, so perfekt angelegt, dass es einfach kein Zufall sein kann, dass alles genau so ist, wie es ist. Das heißt, es muss eigentlich eine göttliche Kraft geben, die alles erschaffen hat. Wenn man die Bedingungen ansieht, in denen es möglich war, dass Leben auf dem Planet hat entstehen können, da sieht man, dass es nur ganz kleine Fenster von Zeiten, von Konstellationen, von Substanzen, von Temperaturen gegeben haben kann, die chemischen Voraussetzungen für das Leben. Also ein so hochkomplexes System kann unwahrscheinlicherweise nur ein Zufall sein. Das ist die Argumentation, dieses Design-Arguments. Es ist viel zu komplex, als dass man annehmen könnte, es sei purer Zufall. Die Anhänger dieses Design-Arguments sagen eben, es kann kein Zufall sein, daher muss es Gott geben. Das Problem ist auch hier wieder, das Argument selbst ist eines, bei dem es um Plausibilität geht. Ist es wahrscheinlich, dass es nur ein Zufall sein könnte oder dass es kein Zufall sein könnte. Das heißt, man kann das Argument ganz einfach dadurch aushebeln, indem man zurückfragt, warum nicht? Also es ist nicht zwingend. Auch da ist wieder eine Voraussetzung drin, ohne die das Argument nicht funktioniert. Wenn man eine göttliche Vollkommenheit annimmt, dann kann man auch annehmen, dass es eine Begründung gibt für diese sogenannten Zufälligkeiten, die eben aus dieser Sicht keine sind. Also es dreht sich wieder. Das ist selbe Argumentation wie vorher beim ontologischen Gottesbeweis wie bei der Sinnfrage. Douglas Adams nimmt genau das auf. Kann es sein, dass so etwas Unwahrscheinliches, so ein unwahrscheinlich praktisches Lebewesen wie der Babelfisch nur durch einen Zufall entstanden sein könnte? Nein, dahinter muss eben ein Schöpfer stehen, womit die Existenz des Schöpfers bewiesen wäre, sagt er hier. Die logische Schlussfolgerung im Hitchhiker's Guide ist dann natürlich der eigentliche Witz. Wenn Gott nur durch die Existenz des Babelsfisches schon bewiesen werden kann, dann kann es kein religiöser Gott sein, denn der stützt sich ja auf das Argument des Glaubens, nicht auf den tatsächlich sächlichen Beweis seiner Existenz. Denn wenn etwas real existiert und das bewiesen ist, entzieht er sich der bloßen Sphäre des Glaubens. Gott ist damit mit seinen eigenen Waffen geschlagen und löst sich in einem Wölkchen von Logik auf. Das ist natürlich eine satirische Logik, die eben genauso wenig zwingend ist wie die anderen Argumente auch, sprich es ist Nonsens. Allerdings aus Gründen, die auch nicht viel schlechter sind als die beim ontologischen Gottesbeweis, beim Sinn des Lebens oder auch beim anthropischen Prinzip. Ich möchte noch auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen. Da zeige ich Ihnen noch mal was. Wir kommen jetzt direkt von Gott zum Schnitzel. Es hört sich nach einer großen philosophischen Fallhöhe an. Fallhöhe ist aber gar nicht so groß. Denn es handelt sich tatsächlich um ein veritables Problem, mit dem sich die Menschheit tagtäglich auseinandersetzen muss. Jetzt muss man noch ein klein wenig drauf warten. Denn unsere Helden sind jetzt im Restaurant am Ende des Universums und kriegen da eine ganz besondere Spezialität aufgetischt, die es in sich hat.
Deepthroat entwarf die Erde, wir bauten sie und du hast darauf...
So, jetzt. Das ist die Stelle.
Guten Abend, Madame und Monsieur. Ich bin das Hauptgericht des Tages. Dürfte ich Ihnen Teile meines Körpers schmackhaft machen? Na bitte? Eine Scheibe aus meiner Schulter vielleicht, geschmort in etwas Weißweinsoße.
Ihre Schulter?
Ja, natürlich meine. Wer sonst könnte Ihnen meine kalte Schulter zeigen? Das Schwanzstück ist hervorragend. Ich habe mir viel Bewegung gemacht und tonnenweise Getreide gefressen. Deshalb habe ich dort viel Fleisch angesetzt. Oder ein Gulasch aus mir vielleicht?
Glaubst du, das Tier hier will wirklich, dass wir es essen?
Wer, ich? Ich glaube überhaupt nichts.
Ich finde es furchtbar. Es ist das Widerlichste, das ich je gehört habe.
Was liegt dir auf dem Magen, Erdmännchen?
Ich will nun mal kein Tier verzehren, das da liegt und mich darum bittet. Ich finde das herzlos.
Es ist besser, als ein Tier zu mümmeln, das null Bock drauf hat.
Aber darum geht's doch nicht.
Ja.
Aber vielleicht geht's doch darum. Ist mir ganz egal. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich nehme einen Grünsalat.
Dürfte ich Ihnen meine Leber ans Herz legen? Sie müsste inzwischen köstlich zart schmecken. Ich habe sie selbst sorgfältig monatelang gestopft.
Grünen Salat, bitte.
Einen grünen Salat.
Gibt es hier irgendeinen Grund, keinen grünen Salat zu essen?
Ich kenne viele Gemüse, die dazu eine sehr klare Meinung haben. Deshalb wurde ja beschlossen, eine endgültige Lösung für das verzwickte Problem zu finden, indem man ein Tier züchtete, das wirklich verspeist werden will und diesen Wunsch auch fähig ist zu äußern. Klar und eindeutig. Na, und hier bin ich.
Ein Glas Wasser.
Also hör mal, wir wollen essen. Das können wir nicht, wenn wir von dir die Schnauze voll haben. Wir nehmen 4 Filetsteaks und schnell bitte.
Eine wahrhaft kluge Wahl, Sir. Wirklich gut. Ich eile gleich davon und erschieße mich.
Oh Gott.
Nur keine Angst, Sir. Ich mache es sehr human.
Oh, was naht dann dir, Erdmännchen?
So. Also auch da steckt eine ganze Menge drin. Wie steht's beim Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ist der zweite Blick der interessante. Arthur Dent fühlt sich ja sichtlich unwohl bei diesem Gedanken, ein Tier zu verspeisen, mit dem er vorher geredet hat und das sich auch noch selbst als Speise anbietet. Wahrscheinlich würde sich jeder von uns unwohl fühlen in so einer Situation. Es hat ein bisschen was, die eigene liebgewordene Katze oder den Hund zu verspeisen, einfach weil man zu dem Tier eine gewisse Nähe aufgebaut hat und was einem nahesteht, das schlachtet man nicht. Aber vor allem, es handelt sich bei dem Tier um ein offenbar bewusstes Lebewesen. Das macht es noch mal schwieriger, denn eines der Hauptmerkmale des Menschen im Unterschied zum Tier ist, dass der Mensch ein Bewusstsein hat. Das sprechen wir Tieren ja ab. Arthur Dent findet es also einfach geschmacklos, wenn ein bewusstes Wesen, das sich selbst zur Schlachtung anbietet, isst. Sein Appetit ist verdorben. Aber die Anmerkung, ob es denn besser sei, Tiere zu essen, die definitiv nicht geschlachtet werden wollen, zeigt natürlich das Dilemma auf, in dem der Mensch auch jetzt schon steckt. Jeder Vegetarier würde sagen, es ist natürlich nicht besser, ein Tier zu essen, das nicht geschlachtet werden will. Wobei sich die Frage stellt, ob ein Vegetarier es in Ordnung fände, ein Tier zu essen, das gegessen werden will. Veganer sind da konsequenter, sie lehnen es ab, Tiere überhaupt auszubeuten. Kühe nur wegen der Milch, Hühner wegen der Eier zu halten, ist für sie nicht akzeptabel. Douglas Adams geht noch einen Schritt weiter und lässt ja das Tier sagen, als Arthur den grünen Salat bestellt, dass er Gemüse kennt, die da eine andere Meinung dazu haben. Also, was würde der Salatkopf dazu sagen, verspeist zu werden? Pflanzen sind ja auch Lebewesen. Und sie verhalten sich durchaus intentional. Sie strecken sich der Sonne entgegen, sie treiben Wurzeln dorthin, wo es Wasser gibt. Sprich, sie haben eben ein intentionales Verhalten. Und kann man ihnen deshalb sozusagen das Lebensrecht absprechen? Ich meine, wir wissen, dass Prinz Charles ja offenbar mit Pflanzen spricht. Also gibt nicht unbedingt, gibt durchaus Leute, die sowas sehr ernst nehmen. Ist ein Lebewesen, wir nehmen es uns einfach heraus, Pflanzen und Tiere zu essen. Also wir tun es schlicht. Der Mensch hat es immer so gemacht, aber ist eine jahrtausende alte Praxis auch ein hinreichender Grund, diese moralische Frage einfach beiseite zu wischen? Gibt es einfach dann Gewohnheitsrecht, sich anderer Lebewesen zu bemächtigen und sie aufzuessen? Vegetarier und Veganer haben zumindest bei den Tieren Zweifel. Philosophisch ist es gar nicht so einfach, ein solches Recht, Leben zu nehmen, herzuleiten. Wie so oft hat uns hier Immanuel Kant aus der Patsche geholfen. Der hat zumindest eine logische Lösung gefunden, wie wir aus diesem Problem rauskommen, die auch heute noch Gültigkeit hat und vor allem in juristischen Kontexten immer noch das Maß der Dinge ist. Kant macht einfach einen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Mensch ist Mensch, Tier ist Tier und das Tier wird damit zur Sache. Damit hat er eine argumentationslogische Möglichkeit geschaffen, das Tier einer anderen Gesetzmäßigkeit zu unterwerfen als den Menschen. Diese Unterscheidung wirkt heute vielen Leuten angesichts auch der Evolutionstheorie, die ja die entwicklungsbiologische Nähe des Menschen zum Tieres deutlich macht, als etwas einfach, diese Erklärung. Aber auf der anderen Seite ist es ziemlich kompliziert, eine andere Lösung zu finden. Man hat ja auch versucht, das Grundgesetz dahingehend zu ändern, dass man Tieren einen anderen Status gibt. Das hat man mit Mühe und Not versucht, aber das funktioniert einfach nicht, weil wir uns auch anders verhalten, schlicht und einfach. Kant hat allerdings auch in diesem Problem, wie gehen wir mit Tieren um, sozusagen eine argumentative Notbremse gezogen, indem er durchaus formuliert, Tierquälerei sei nicht statthaft, allerdings nicht wegen des Tieres, sondern weil der Mensch sozusagen seine eigene Würde verletzt dadurch, indem er sich auf das barbarische Niveau herabbegibt, ein Tier zu quälen, was nicht seinem eigenen moralischen Anspruch entspricht. Das funktioniert in sich und enthebt uns der Problematik, dem Tier nichts mehr antun zu dürfen, sondern es geht um Verhältnismäßigkeiten. Heutzutage versucht man sich eben zu behelfen, indem man Tierhaltung entsprechend besser macht, aber das ist vielleicht so, wie das Tier das sagt, naja, ich gehe jetzt in die Küche und erschieße mich, aber ich mache es sehr human. Also, ich habe eine ganze Reihe philosophischer Themen angesprochen, die da im Hitchhiker's Guide verhandelt werden, aber es geht ja um die Zukunft in diesem Vortrag. Sagt uns diese britische Science-Fiction-Serie etwas über die Zukunft oder ist es nur Klamauk? Ich glaube schon, dass in dem Werk wichtige Gedanken drin sind. Und ich möchte nochmal einen Blick auf die Helden dieser Geschichte werfen. Ein frustrierter BBC-Redakteur, wir haben es gesehen, weil er in seinem Schlafanzug sich vor dem Bulldozer geworfen hat. Von da an in die Galaxis ist er in dieser Montur unterwegs. Ford Prefect, der sich den Namen eines Autors gegeben hat, der eigentlich auch nicht so richtig durchblickt. Und dann eben Seyfried Beeblebrox, wir haben ihn gesehen, der da dieses Tier munter betastet, der ja eigentlich nur ein hedonistischer Halodri ist. Das ist ein Riesenunterschied zu Raumschiff Enterprise zum Beispiel, wo adrett gekleidete Herrschaften sich hochmoralisch mit den Problemen der Welt vergnügen. Adams Helden sind unterwegs in einer Welt, in der die Frage nach einem Sinn eine Albernheit ist. Es ist eine Welt, in der nichts sicher ist. Es ist eine Welt, in der ein freies Spiel der Kräfte herrscht, in der Unbedarftheit, völlige Amoralität und vor allem der Zufall die bestimmenden Größen sind. Es ist eine Welt, in der dem Reisenden immer wieder deutlich wird, dass er, wenn er glaubt, etwas verstanden zu haben, er immer auf dem Holzweg ist. Sprich, es ist eine Welt der rasanten Ungewissheit, in der nur sicher ist, dass hinter der nächsten Ecke noch was Unbegreiflicheres wartet. Aber es ist auch eine Welt, in der das alles kein Problem ist, in der Kollateralschäden mit einem Augenzwinkern hingenommen werden. Sprich, es ist eine Welt sinnfreier Anarchie. Aber was sagt der Hitchhiker's Guide über die Welt selbst? Ford Prefect hat ja recherchiert. Und in dem galaktischen Reiseführer steht nur ein einziges Wort. Harmlos. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Ford Prefect lebte ja eine ganze Weile auf der Welt und hat diesen Artikel erweitert. Und jetzt stehen im Hitchhiker's Guide to the Galaxy steht jetzt meistens harmlos. Ich danke Ihnen.
Ja, Harald Kirchner, herzlichen Dank. Wir haben jetzt mehr als eine Antwort auf alles. Und nutzen mal die Chance, einen Experten für die Antwort auf alles noch ein bisschen zu löchern, wenn Sie mögen. Haben Sie schon was Sie wissen wollen? Da haben wir eine Frage. Ich werde sie wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, wo Sie gemeint haben, Marken kommt ein großer Computer, der nicht ausreicht und deshalb brauchen wir einen größeren. Und dass das ein Beispiel dafür ist, wie die Wissenschaft vermessen ist. Also gehen ja nur weiter auszuführen, dass von diesem zweiten Computer das bewusste Leben Teil ist. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, es gibt einen Unterschied zwischen Lebensbewusstsein und künstlicher Intelligenz, ist das im Wesentlichen ein viel besseres Beispiel dafür, dass die Wissenschaft sagt, gut, das sind meine Grenzen, da nehme ich jetzt was dafür gemacht ist. Weil wenn es eine sehr menschliche Frage ist und die Maschine holt sich dann die Menschen, um sie zu beantworten, ist es so eigentlich nur ein Beispiel dafür, dass wir das Leben zum Arbeitswerkzeug benutzen für die richtige Frage.
Also Sie sagen, ist das nicht ganz im Gegenteil zu der These von Harald Kirchner, einen noch größeren Computer zu bauen, sei ein Beispiel für die Vermessenheit der Wissenschaft, sei das nicht im Gegenteil ein Beispiel für ihre Bescheidenheit, dass sie sozusagen die Grenzen ihrer Konzepte kennt und versucht, damit zu arbeiten. Ja?
Also es klingt zumindest eher mal, klingt ganz ansprechend, nur das Problem bei der ganzen Geschichte war, es ist schlicht das falsche Werkzeug. Also wenn ich eine menschliche Frage habe, die quasi eigentlich in eine Sphäre geht, die nicht technischer Natur ist, dann kann ich sie eigentlich auch nicht wirklich technisch beantworten. Da wird nichts dabei raus. Also deshalb auch die 42, denn man kann unheimlich viel ausrechnen. Aber ich meine, stellen Sie sich vor, was für eine Frage, was für eine Antwort erwarten Sie sich darauf? Das ist ja auch der Kern dieser ganzen Geschichte. In jeder Fragestellung steckt eine Erwartungshaltung, die befriedigt wird oder auch nicht. Aber sozusagen eine nicht technische Frage durch einen technischen Gegenstand zu beantworten, der ja nur mit dem arbeiten kann, was man in ihn hinein gefüttert hat, nämlich irgendwelche Algorithmen, die hat man ja auch programmiert. Es gibt natürlich jetzt welche, die sich dann selbst perpetuieren und sich selbst, das ist ja das, was man Intelligenz dann nennt, wenn sich das System selbst befruchtet und weiterentwickelt. Nur wissen wir, ob aus dem dann was Sinnvolles rauskommt oder nicht. Ich meine, da begeben wir uns schlicht auf ein Gleis, wo wir vielleicht einmal der Komplexität einer solchen Maschine gar nicht mehr gewachsen sind. Aber ob das, was rauskommt, tatsächlich das ist, was wir wollen oder was uns interessiert, das ist dadurch ja überhaupt nicht beantwortet.
Ich kann mal noch einen Aspekt ergänzen. Der Douglas Adams spielt ja die ganze Zeit mit Fragen der Logik und der Argumentationstheorie. Und eine Frage, die er immer wieder da stellt, ist, welche Voraussetzungen machen wir, damit wir so denken? Ja, und das interessiert ihn, glaube ich, mit am meisten. Ja. Welche Voraussetzungen machen wir denn, wenn wir solch eine Frage stellen? Weniger, wie können wir sie wirklich beantworten? Ja. Und das ist natürlich eine typische Frage des kritischen Denkens. Ja. Könnten wir öfter mal trainieren. Ja. Ja.
Also es ist vor allem Methodenkritiker in diesem Buch. Also er analysiert Methoden und stellt im Prinzip die Dilemmata her oder stellt sie heraus, in denen die Protagonisten da drin sind. Auch diese Geschichte mit dem Babelfisch, also eine so verschränkte Argumentation, wo so verschiedene Prinzipien einfach durcheinander gewirbelt werden, findet man selten. Aber das ist genau das, er macht x Voraussetzungen, die alle nicht zwingend sind und kommt darauf zu einer Lösung und entlarvt damit ja eigentlich den Argumentationsprozess, der den ursprünglichen Theorien zugrunde liegt. Das ist der Charme der ganzen Geschichte.
Nun gut. Sie sind offenbar mit der Antwort zufrieden? Nein, da gibt es noch eine Frage.
Ja,
also eine Ergänzung zu diesem kleinen Diskurs über Tierhaltung und wozu. Sie sagen, ein Gedankengang könnte auch sein zu sagen, wenn man sie nicht nutzte, würden sie erst gar nicht geboren werden. Ob denn das recht sein kann?
Ja, gut, das stellt die Frage insgesamt auf. Das ist das sogenannte Nutztier, dass man, da nimmt sich der Mensch einfach was heraus. Er hat in die Evolution eingegriffen, indem er sie gezüchtet hat. Aber das ist einfach die prinzipielle Frage. Darf man sich etwas sozusagen zunutze machen? Ich glaube, die Antwort darauf ist, wir tun es einfach. Es gibt darauf, glaube ich, keine, oder mir ist zumindest keine Antwort geläufig, außer der Kants, die aber eher funktionalen Charakter hat, als eine, die tatsächlich das Problem auflösen könnte. Ich glaube, wir haben es reduziert auf eine Machtfrage. Wir können es, also tun wir es.
Es gibt noch eine biologische Antwort. Was ist denn, wenn wir alles als belebt ansehen, also auch den Salatkopf, und darauf verzichten? Dann sehen Sie in der nächsten Woche schon ziemlich schlechter aus als jetzt, würde ich mal sagen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Ende der Vortragsreihe im Januar nicht mehr erleben werden. Ne? Also es gibt noch ein paar andere Ansätze, das zu erklären.
Es ist natürlich ein rein pragmatischer Ansatz.
Man könnte auch hedonistisch sagen, es schmeckt. Auch ein Ansatz. Ja, wir haben hier noch eine Frage und da hinten dann nochmal.
Ich habe einen sehr widersprüchlichen. Wie möchten Sie denn auflösen? An einer bestimmten Stelle des Buches heißt es ja, der genaue Wortlaut der Frage war eigentlich, wie viel ist 9 multipliziert mit 6? Und nach 7,5 Millionen Jahren kommt der Computer auch zu dem Ergebnis, dass die Antwort auf die Frage nicht 51 ist, sondern 42. Wie erklären Sie das?
Also Sie sagen, also gesagt, an einer Stelle des Buches
nicht,
sei zu lesen, die eigentliche Frage sei, was ist die Antwort auf 9 mal 6? Und der Computer braucht diese Millionen von Jahren, um herauszufinden, es ist nicht 51, sondern 42. Und da sei doch ein Widerspruch zu dem, was wir heute gehört haben, weil das sei doch eine klare Herleitung der eigentlichen Frage.
Offen gestanden kenne ich das Ding ziemlich gut, aber genau die Stelle, da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die nennen könnten, weil es ist ja, also im Hörspiel kenne ich die so nicht.
Die ist im Buch,
aber wahrscheinlich in einem der hinteren Bände irgendwo drin. Ne? Also es gibt Tertiary und Quandary, aber ich meine, immanent in diesem Ding ist es nicht drin. Da ist es schon der Gag darin, dass sie einfach ziemlich blödsinnig ist, die Antwort. Ne? Und ich glaube, das ist der Witz des Ganzen. Und eben die Fragestellung, das ist der wirkliche Hintersinn. Das ist, er eruiert eben, was sind die Fragestellungen? Wieso kommt man mit falschen Fragestellungen naturgemäß zu Ergebnissen, die einen auch nicht befriedigen können? Aber das zieht sich durchs ganze Werk hindurch.
Ist es nicht 51? Sie hatten sich gemeldet. Also Sie geben ein Beispiel für Technik- und Wissenschaftsgläubigkeit. Sie haben mal einen französischen Politiker interviewt, der sagte, die Atomkraftwerke seien zu 99% sicher und in 20 Jahren schafften unsere guten Wissenschaftler das eine Prozentchen mehr auch noch und wir seien bei 100%iger Sicherheit angelangt.
Ja. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, also ich habe es ja mit Politik zu tun, das ist eine durchaus intentionale, sehr politische Aussage, die da getroffen worden ist, die nicht zwingend wissenschaftlichen Charakter hatte.
Ah. Dominik Strauss-Kahn, ja, der kann doch rechnen, ist doch prima. Da haben wir eine Frage, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob man meine Frage jetzt so schnell beantworten kann oder ob man da ganz eigentlich
42.
braucht. Und zwar möchte ich nochmal auf diese Frage Bezug nehmen, ob man jetzt als Mensch Tiere töten darf oder nicht. Und da haben Sie als eine Antwortmöglichkeit gegeben, dass sich der Mensch vom Tier ja dadurch unterscheidet, dass der Mensch ein Bewusstsein habe und das Tier nicht. Wie ist in dieser Argumentation ein Bewusstsein definiert?
Also Sie weisen darauf hin, bei der Argumentation für das Recht des Menschen, Tiere zu töten, würde angeführt, der Mensch habe schließlich ein Bewusstsein, und Sie fragen nach, wie ist denn dann in dieser Argumentation Bewusstsein definiert?
Also ich glaube, es ist schlicht eine Setzung. Also dass man einfach sagt, die haben keins. Damit tut man sich einfach leichter. Das ist, glaube ich, einfach eine Frage des sozusagen philosophischen Pragmatismus an dieser Stelle, um sich des Problems zu entledigen, sich damit beschäftigen zu müssen, was geht in dem Kopf einer Kuh vor, den man im Begriffe ist, zu schlachten. Also, oder?
Ja, ich würde philosophiegeschichtlich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen und sagen, das ist eigentlich eine Wurzel, so zu denken, liegt in der Antike mit ihren häufig den Fragen nach dem Wesen der Dinge. Ja? Und dann, wenn Sie solch eine Frage stellen, dann kommen Sie relativ schnell dazu zu fragen, wo ist denn der Unterschied im Wesen des Menschen zum Wesen des Tieres? Und dann bietet sich der Logos-Begriff an, ne, der für vieles steht, für Vernunft, Verstand, Bewusstsein, Sprache, Wort, ja, im Griechischen. Und dann haben Sie schon mal so ein Modell. Und wenn Sie dann im 20. Jahrhundert anlangen und bei der analytischen Philosophie sind, dann werden Sie irgendjemanden finden, der sagt, alles nur sprachliche Fallen. Ja. Im Grunde sind solche Denkmodelle, Modelle, die uns die Sprache aufdrängt. Ja. Ändert aber an dem Problem nichts. Wir haben, glaube ich, zumindest eine Lösung. In unseren individualistischen Gesellschaften ist es ihnen möglich, sich zu entscheiden. Jetzt können Sie natürlich fragen, auf welcher Basis? Naja, auf der Basis Ihres Bewusstseins oder Ihres Gewissens oder wie auch immer Sie es definieren wollen. Nun gut. Ja, vielleicht gehen Sie jetzt ein Schnitzel essen und kommen in einer Woche wieder. Da wird mein Kollege Professor Brian Switzer hier etwas über eine vergangene Utopie mit Zukunft erzählen, nämlich über das Bauhaus. Vielleicht sind Sie da wieder dabei. Ich danke Harald Kirchner für den Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, wiederschauen.
Vielen Dank, schönen Abend.